Mir wird schwindelig, lass mal so.
Olli und die Technik ist aber unglaublich.
Hey, so nicht. Ja, komm.
Kannst du dein Headset mit dem Handy verbinden? Geht das?
Nee. Das ist ja ein USB-Anschluss.
Du hast noch nicht mal Bluetooth, Alter? Ist das dann dein Ernst? Du bist ja so ein Boomer.
Das ist voll cool. Hier, da.
Krank. Okay. Gut, legen wir los. Ich drück das Knöpfchen und dann Silenzio bitte. 3, 2.
Ich würde noch mal versuchen, mich trotzdem auch über den PC einzuwählen. Vielleicht bin ich dann zu zweit, oder?
Ja, dann kannst du das Handy ja ausmachen, wenn es klappen sollte.
Ja, genau.
Aber dann wird es wahrscheinlich immer ständig Pling machen. Also wenn ich dir sage, lass es, dann lass es, ja?
Ja,
Schatz. So ist brav. Also, Mats ab.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Schönen guten Abend, es ist Dienstag, es ist 20 Uhr und da sind wir wieder mit den Vorgeis. Mit dabei Markus Meyer, Marco Monsees und unser Geburtstagskind Oliver Nitschmann. Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber.
Hallöle, dankeschön.
Wie geht es dir, dein altes Geburtstagskind?
Bitte was, wie alt?
Wie es dir geht.
Ach so, großartig. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich habe ein wunderschönes Leben und freue mich.
Sehr schön. Hast du hart gefeiert oder hast du wie ein alter Mann nur im Sessel gehangen?
Kann man nicht beides? Also nee, ich habe ganz entspannt mit den Kindern und meiner Frau ein bisschen Kaffeekuchen, ein bisschen was gespielt. Nee, war schon chillig.
Sehr schön, sehr schön. Man soll sich in dem Alter auch nicht überanstrengen, nicht?
Ach Herzchen, das geht schon. Wenn ich 60 werde, dann überanstrenge ich mich wieder.
Also nächstes Jahr.
Wir reden jetzt hier nicht über Gesichtsälteste, oder?
So, ein weiterer Glückwunsch geht an Marco raus. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Regionalliga.
Ja, danke. Da sind wir wieder
unglaublich.
Zu mal waren. Ohne ja. Spiel.
Und vor allem ohne Skandal.
Ohne Skandal die Saison. Das ist gut, ne?
Ja, viel besser. Jetzt müsst ihr nur noch zeigen, dass ihr die Spiele in der Regionalliga auch fertig macht.
Ja, und wir treffen dieses Jahr auch wieder auf Hannover in der Regionalliga. Vielleicht spielen wir das Spiel diesmal zu Ende. Mal gucken.
Die Hannover Grizzlies?
Ja, ja genau.
Ja, mit denen hatte ich gestern ein Videomeeting gehabt. Da habe ich einen Vortrag gehalten. Also, ganz entspannte, nette Jungs.
Mag sein.
Ungefähr so entspannt wie die Refs beim Spiel gegen Kiel, oder, Marco?
Die waren auch entspannt, ja.
Die waren total entspannt, ja. Die waren so entspannt, dass die schon irgendwie so ein bisschen unter Drogen wirken, wurde mir erzählt. Wow. Also die haben einiges liegen lassen und sich ganz komisch verhalten zwischendurch. Auf beiden Seiten aber sehr einheitlich bescheuert.
Ja gut, ich sag mal, vielleicht, ja, aber ich hatte das glückliche Ende. Von daher ist es jetzt egal im Nachhinein.
Gegen wen habt ihr jetzt gespielt?
Gegen Kiel 2.
Gegen Kiel 2, okay. Hast du da nicht so einen Interessenskonflikt? Ich meine, für Kiel 1 bist du irgendwie Scouting-Typ und wie war das emotional?
Emotional? Ach, das war irgendwie lustig. Und du hast natürlich so 7, 8 Spieler gehabt, die aus der ersten dann in der zweiten gespielt haben, weil sie das Alter haben und diese Kadettenregelung waren. Die kamen dann natürlich vorm Spiel an und versuchten einen dann da so ein bisschen... Ja, hat er rumgeflaxt und rumgetriggert, so. Das war schon lustig, war gut, hat Spaß gemacht.
Okay, und jetzt siehst du ja ein bisschen aus wie das Walross vom WDR. Hat das da irgendwas mit zu tun?
Ja, wir haben so einen kleinen Playoff-Spart uns stehen lassen. Fast 90% der Spieler auch. Also das war ein Bild für die Götter, sagen wir es mal so. Das ist ein Playoff-Spart, ne? Also muss man dann den Schneid mitnehmen.
Wer von den Zuhörern und Zuschauern unseren Instagram- und Facebook-Kanal gefolgt ist, wird mitgekriegt haben, ich werde mir nächste Woche auch den Bart abschneiden und mir dann auch so eine Popelbremse stehen lassen. Dann sind wir schon zwei.
Du meldest dich mal und schickst uns das.
Ich mache ein Video draus.
Okay. Ich hoffe, dass er schnell genug nachwächst, damit der Scheiß wieder weg ist.
Ach, steht dir doch gut.
Ja, so langsam gewöhnt man sich dran, aber nee.
Ja, ich musste auch schon hart mit meiner Frau verhandeln. Da war auch der Begriff Scheidung gefallen und sowas. Aber ich hatte gesagt, ey, komm, Bart ist ein nachwachsender Rohstoff, kann man schon mal machen.
Richtig, richtig, richtig. Aber du kannst davon ja ein Kopfkissen stopfen von so viel Baden.
Naja, der ist halt eigentlich schon kürzer, er war länger, ne? Ich habe mir den schon gekürzt, weil meine kleine Tochter da halt immer mit Herzenslust reingreift und immer schon kurz davor ist, mir Büschel rauszureißen. Deswegen sagte ich, jetzt, erst kürzer und jetzt mache ich ihn mal ab.
Sag deiner Tochter mal Hallo und guten Morgen und so weiter und so weiter. Und dann gehst du ins Badezimmer, rasierst den ab und gehst dann zu deiner Tochter und dann film mal die Reaktion deiner
Das
Tochter.
ist der Plan, genau. Also kleine Racheaktion. So, Olli, bist du jetzt mit PC drin?
Ja,
Ja,
ich
ich
bin
bin
mit
mit
PC
PC
drin.
drin.
Ja, schön, jetzt hören wir dich doppelt, dann mach bitte dein Handy aus.
Na klar.
So, dann schon klingst du vernünftig. Es ist eine Freude.
Das freut mich auch.
So, ja, wir hatten, also ich hatte ja im Instagram-Post vorher mal die Leute gefragt, was sie für Themen besprochen haben wollten. Jetzt sind nur so ein paar Berliner Themen zusammengekommen. Unter anderem, wie wir so die Lage des Jugendfootballs in Berlin betrachten, ob wir was vom Flag-Jugendländerturnier mitbekommen haben. Wenn wir heute Zuschauer live im Stream haben, dann könnt ihr auch dort gerne noch aktuell Fragen stellen und dann gucken wir mal, ob wir alten Säcke noch so up to date sind, dass wir irgendwas Sinnvolles dazu beitragen können. Ja, ansonsten, ich habe mir so noch ein paar Themen aufgeschrieben. Jetzt vor ein, zwei Wochen gab es ja die Meldung, dass Juan Fatah, der ja aktuell ja noch Nationaltrainer ist, jetzt bei den Hamburg Sea Devils gelandet ist. Habt ihr das mitbekommen?
Gehört.
Ja.
Was haltet ihr davon? So im Netz habe ich so Reaktionen gehört, ach oh, Mensch, Riesenverlust für die GFL, irgendwie schade. Wie seht ihr das?
Also, dann fange ich halt mal wieder an.
Wie immer, Markus. Aber
Ja,
denk
stopp
dran, deine
die.
Uhr
Ich
läuft.
stopp die. Ich wollte gerade sagen, stopp die Zeit. Ja, ich hab die Meldung gesehen. Interessant an der Meldung fand ich, meines Wissensstandes nach war er der Sportdirektor Flag, glaube ich, beim ARVD. Also irgendwas Sportdirektor beim ARVD. Und dann habe ich mir gedacht, so, wie passt das zusammen? Bin auf die ARVD-Homepage und habe seinen Namen da nicht mehr gefunden. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Das kann natürlich sein, dass ich es nicht gefunden habe, weil ich zu dumm bin. Es kann sein, dass die Homepage vielleicht nicht die up-to-dateste ist. Oder es kann sein, dass man ihn tatsächlich runtergenommen hat. Und da habe ich dann halt ein paar Fragezeichen gekriegt. Von daher.
Also mich
Ja, es
jetzt.
war ja Nationalcamp, glaube ich, jetzt am Wochenende in Essen wieder gewesen, glaube ich. Und da war noch alles soweit, da war er ja auch unterwegs. Also
Also
tätig in der Nationalmannschaft war er noch.
mich hat es nicht verwundert. Ich habe eigentlich letztes Jahr schon damit gerechnet. Da gab es dann schon die ersten Gerüchte, dass er wohl nach Hamburg wechseln würde. Dann ist er ja überraschend Nationaltrainer geworden. Die Frage ist jetzt für mich, bleibt er das? Weil so ein ERF-Trainer ist ja vom Arbeitspensum jetzt auch nicht ohne. Wird da jetzt im Hintergrund vielleicht ein neuer Nationaltrainer gesucht? Keine Ahnung, aber ob es jetzt ein Riesenverlust für die GFL ist. Also er ist ein guter Trainer. Wir haben aber auch vorher ohne ihn gelebt. Ich meine, er hat ja eine Zeit lang in Österreich bei den Raiders gecoacht und hatte dann mal einen Zwischenstopp bei den Adlern gehabt. Und eigentlich wollte er ja sowieso ja damals schon in der ELF einsteigen bei diesen
Hildesheim.
ja, Knights 1600
In
Schlag
Hannover.
mich tot, genau, da wollte er einsteigen.
Hildesheim.
Und das ist ja nichts geworden und dann ist er bei den Adlern verpflichtet worden. Und deswegen finde ich es jetzt auch nur konsequent, dass er dann jetzt in der ELF gelandet ist. Ja. Ansonsten kann man jetzt so viel nicht zu sagen, ne? Außer viel Glück und viel Erfolg.
Exakt.
Ja, okay, Thema abgehakt.
Ja, ich meine, er hat ja auch durchaus sag ich mal, eine Geschichte mit, in Anführungsstrichen, der World League und NFL Europe. Insofern ist tatsächlich sehe ich das auch als konsequent. Und damals noch bei Berlin Thunder hat er ja auch seine Zeit gehabt. Und ich meine,
Richtig.
bei den Sea Devils war er auch. Insofern,
Ja.
ja, kann man ihm nur viel Glück wünschen. Und ich sag mal, so ziemlich alles, was Schuan als Coach macht, macht er gut durchdacht und hat einen guten Plan. Und
meist auch mit Erfolg. Insofern ist das ja für die Sea Devils vielleicht ein richtiger Gewinn jetzt.
Ja, und die sind ja auch mehr so auf der internationalen Ebene. Ne? So wie du gesagt hast, bei Thunder war er auch schon und international kennt man ihn ja auch schon so ein bisschen. Also von daher, also ich wünsche ihm da viel Erfolg und soll er den rocken. Ja. Hamburg hat es auch nötig, die hatten jetzt ja eh nicht so ein dolles Jahr gehabt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist es auch für das Produkt ELF nicht schlecht, wenn da mal wieder ein Team ist, was konkurrenzfähig nach oben die Sache ein bisschen spannender macht.
Ja. Wir kennen halt nicht die Details, ne? Aber ich glaube, und ich, wie gesagt, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe mit ihm zwei, dreimal, als ich da Walk-On machen durfte, hatte ich damit zu tun gehabt. Aber meines Wissens nach war er ja Vollzeitangestellter beim AVD. Und jetzt zu den Sea Devils zu wechseln.
Das kollidiert ein bisschen, ne?
Stelle zu behalten, okay, wenn er die Stellen nicht mehr inne hat, wird er nicht für hohle Nüsse von der Vollzeitstelle zu den Sea Devils wechseln. Also da, das letztendlich geht es immer zwischen Daumen und Zeigefinger und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, weil was hat Hamburg da jetzt für ein Portemonnaie plötzlich aufgemacht, wenn es wirklich darum geht?
Ich finde die Frage ist ja, was gab es für Absprachen auch mit dem HVD? Also wenn er mit dem HVD was abgemacht hat und sich aber eine Hintertür offen gelassen hat, dann geht das relativ fix. Und ich glaube, dass er da so gut organisiert ist, dass er das bestimmt irgendwie bedacht hat, dass er da irgendwann vielleicht dann auch mal so diesen Schritt geht, wenn sich eine Tür öffnet.
Das denke ich mir auch. Also ich denke mir, dadurch, dass es eben die Gerüchte schon letztes Jahr gab, dass er da schon Gespräche geführt hat und dass diese AVD-Stelle im Prinzip eine Platzhalterstelle war, eine Überbrückung, um zu gucken, wann geht die Tür auf, so wie du es gesagt hast. Ich finde es interessant, dass das ELF-Team einen deutschen Coach nimmt, weil ansonsten siehst du ja in der ELF viele amerikanische Coaches kommen und nach einem Jahr wieder gehen. Und da kann ich für ihn halt auch nur hoffen, dass er da eine Konstanz hinkriegt, dass er diese Stelle eben auch ein paar Jahre bestreiten kann. Nicht, dass er dann halt nächstes Jahr dann halt wieder auf der Suche ist.
Ich find's viel spannender. Schuhan ist ja nun einer, der als Trainer auch den einen oder anderen Spieler vielleicht zieht.
Ja.
Was hat für Konsequenzen für Hamburg, Kiel, Schleswig-Holstein und drumherum? Und Elmshorn, die gerade aufgestiegen sind. Welche Spieler bleiben jetzt bei ihren Teams oder wechseln nicht doch jetzt aufgrund von Schuhan zu den Sea Devils? Und was passiert mit den GFL-Mannschaften, die dort GFL 2, GFL unterwegs sind? Wie sehen die nächstes Jahr aus?
Das ist, spannende Frage.
Das ist ein Faktor, den sollte man nicht unterschätzen. Also wenn Schuhan was kann oder er kennt viele Spieler, so wie du es gesagt hast, und weiß die auch zu überzeugen von seinem Programm, kann ich mir schon vorstellen, dass er ein paar zieht, aber so ein ELF-Team hat ja auch nur begrenzt Platz oder Geld für Leute. Also ja, sie müssen gucken, dass sie ihren Kader 45, 50 Mann vollkriegen, aber das war es ja dann auch. Ne, und bislang.
Wenn du aber Sweetie bist, also von deinem Programm her und vielleicht von den Coaches her, dann kommst du aber auch als Spieler aus Hamburg, ich sage jetzt mal Pioneers GFL 2 oder auch aus Kiel von uns GFL 1, dann kommst du vielleicht auch zu den Sea Devils und sagst, okay, ich fahre hier, ich krieg in Kiel nichts, ich kriege in Hamburg nichts, ich gehe jetzt zu den Sea Devils und bin nochmal unter einem anderen Coach unterwegs. Also ich glaube, das ist von... Du kannst lieber in den Coach investieren, der da ein Programm Sweetie macht, und kriegst dafür, ohne das abwertend zu meinen, aber die Spieler vielleicht nicht so teuer, wie du sie hättest vielleicht mit einem anderen Coach kaufen müssen, wenn da Markus, Olli und ich gewesen wären. Dann hättest du vielleicht für die Jungs alle da 500 oder 1000 Euro mehr ausgeben.
Ja, es ist legit. Also klar, ja, wird es Leute geben, die sagen, für Schuhen, für Dinge würde ich gerne spielen und sagen dann halt, okay, so what, egal was da an Kohle gibt oder auch nicht gibt, habe ich Bock drauf.
Genau, und das, glaube ich, ist so der Schachzug, der da gerade so gespielt wird in Hamburg ein Stück weit.
Legitim. Naja, aber ich glaube, also die Devils gibt es ja nicht erst seit dieser Woche oder jetzt starten ja nicht 2025 neu. Also das heißt, der Reiz Hamburg Sea Devils ist schon seit, ich glaube, es sind jetzt 2 Jahre, ne? Oder 3 sogar schon?
3.
drei Jahre jetzt, die Elf jetzt in Hamburg ist. Und ich glaube, es ist ein kleiner Prozentsatz der Leute, die jetzt nochmal dann interessierter sind, weil Schwuren da ist. Zumal, glaube ich, auch in dem aktuellen Kadern, also wenn ich jetzt Kiel so sehe, Kiel hat aktuell, glaube ich, nicht so viele Nationalspieler. Die sind da, glaube ich, relativ safe so in sich als Team. Aber natürlich wirst du einen kleinen Prozentsatz haben, der dann unentschlossen ist und der sagt, ich gucke mir mal an, was auf der anderen Wiese für Gras ist. Also
zumal er in seiner Position, und das ist ja eigentlich das Perfide jetzt, dass er ja aus der Position des Nationaltrainers darüber wechselt und durch die Nationalmannschaft sau viele Kontakte hat, die er jetzt ansprechen könnte und eben auch noch Leute aus Österreich-Zeiten kennen müsste. Also selbst österreichische Spieler könnte er ziehen. Also da ist viel Potenzial für die Seahawks.
Ja,
Good Job.
Danke. Aber wenn du dir die Geschichte jetzt mal anguckst, der ELF und der Sea Devils, die haben mit Nomi, haben die da wirklich wirklich eine gute Coaches-Crew gehabt, zwei Jahre lang.
Ja. So,
dann kam, jetzt habe ich hier dieser, wie hieß er noch, Joey oder sowas, keine Ahnung. Da ging das so ein bisschen, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Dann haben sie letztes Mal den Matt gehabt, Matt Jones hieß der, glaube ich. Sportlich überhaupt nicht so klasse irgendwie. Jetzt holen sie sich Schuhen, haben wahrscheinlich noch den einen oder anderen Coach, den sie noch dazu holen. Die kriegen, so viel ich weiß, ist Lee Rowland da noch mit hingegangen.
Okay.
Das ist ja immer so sein Schatten, den er mitnimmt.
Das Dream Team. Ja, aber ich war sowieso überrascht, dass auf einmal Lee und Schuhan sich getrennt hatten.
Naja, Lee Rowland wohnt halt in Berlin und von daher, also mich hat es auch gewundert. Ich hatte aber das Gefühl, weil ich ihm ja dann auch bei den Adlern begegnet bin, dass er vielleicht auch so langsam drüber nachdenkt, dann halt ortsansässiger zu sein, und Hamburg ist ja dann nicht so weit weg von Berlin. Und ich denke, er wird auch seseine alte Crew wie Alessio und sowas, wird er halt wieder ranholen und wird da seinen altbewährten Stab, den er auch schon bei den Raiders in Österreich hatte, wird er halt wieder aktivieren, wo er weiß, was er an den Jungs hat, die sein System kennen, und wird dann da halt versuchen, das Ding zu rocken.
So, und dann hast du natürlich auf einmal da wieder eine sehr interessante ELF-Mannschaft, die Spieler zieht, die du sonst so, was ich vorhin sagte, mit anderen Trainern nicht gekriegt hättest. Und das ist für uns im norddeutschen Bereich, wird das ganz spannend werden, was in den nächsten Wochen hier passiert mit Spielerwechsel oder Nichtwechsel oder.
Ja, aber ich glaube, so viel wird sich für euch da gar nicht ändern, weil ich denke, er wird halt deutschlandweit suchen. Also für die Leute, die ELF spielen wollen, ist es auch okay, da mal ein bisschen weiterzufahren.
Das ist jetzt ja, ein bisschen weiter, also deutschlandweit, ich würde schon sagen, du guckst, ich sag mal, 150 Kilometer um den Ort rum, dass du eine Stunde maximal zum Training fährst. Alles andere wird dann schon schwierig, weil du willst die Leute ja auch immer beim Training haben möglichst.
So, und das ist das, was ich ja auch meine. Du hast vielleicht eine Coaches-Crew, die dir ein bisschen mehr Geld kostet. Das heißt, du musst die Local-Players versuchen, alle zu kriegen, die relativ, also die besten Local-Players, die du hier im Umkreis hast. Und dann ergänzt du das natürlich mit absolut mega teuren, vielleicht sogar Importspieler. Und dann wird da nämlich wieder ein Schuh draus. Was? Und ich glaube nicht, dass er deutschlandweit sucht, weil das kostet wieder zu viel Geld, wenn er sich jetzt einen aus Süddeutschland holen müsste, der kommt ja nicht dreimal die Woche zum Training gefahren und sagt, ich komme hier mit einem 49-Euro-Ticket gefahren und spiele für nichts. Ja? Also ich glaube schon, dass das in Norddeutschland jetzt spannend wird.
Was haltet ihr denn von der Meldung, wenn wir jetzt mal bei der ELF sind, dass Björn Werner seine Aktien aus Sander rauszieht und als Owner und als Gesicht von Sander hingeschmissen hat, dass er sich da komplett rauszieht?
Komplett Schock. Ja. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet.
Also ich habe so irgendwie das Gefühl, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ne? Also Sander hat ja noch das zusätzliche Problem, dass das Stadion, in dem sie spielen, der Jahn-Sportpark, dass der jetzt abgerissen wird. Da stellt sich die Frage, wo werden sie nächstes Jahr spielen? Und ich glaube auch nicht, dass es denen finanziell wirklich gut geht. Ich habe auch Gerüchte gehört, und das sind jetzt wirklich nur Gerüchte, das ist nicht bestätigt, dass Izumo auch schon drüber nachdenkt, seine Anteile rauszuziehen.
Das habe ich auch gehört.
Und das hat so ein Geschmäckle, oder? Ich meine, die EF steht momentan so ein bisschen schwierig da. Man hört immer wieder von Teams, die Probleme haben. Das türkische Team hat dicht gemacht, Leipzig hat dicht gemacht, Barcelona hatte jetzt ein Spiel gequittet und da sind jetzt haufenweise Spiele abgehauen. Von Prag hört man auch, dass sie Geldprobleme haben. Also man kriegt ja den Eindruck, dass im Prinzip ja nur die Dachteams, also im deutschsprachigen Raum, halbwegs solide laufen und alles drumherum ist halt irgendwie sehr kritisch.
Nein, wirklich?
Ja, nur oder sich das falsch.
Skandal.
Aber sag mal, es war doch zu Beginn der Elf, gab's doch die Aussage, wenn ich mich richtig erinnere, für 5 Jahre sind die Fernsehgelder und der Vertrag mit ProSieben gesichert. Da ist das alles safe. Und wenn ich jetzt richtig rechne, ist nächstes Jahr das 5. Jahr.
Ja, und aber das ist ja das eine. Das andere sind ja die Investoren, die ja auch irgendwann ihre Kohle zurückhaben möchten. Und ich meine, in der Schweiz war es ja so, dass die Sponsoren sich da jetzt auch zurückgezogen haben und kurzfristig noch neu gefunden worden sind. Das Schweizer Team hat sich ja dann auch umbenannt. Da sind ja Geldinteressen dahinter, die anscheinend nicht erfüllt werden. Ne? Ich meine, ja, klar, Prag-Zuschauerzahlen, wer erwartet da jetzt ein volles Stadion?
Ich habe vor 3-4 Jahren jemanden sagen hören, unter den Regelungen mit den Homegrown und so weiter, diese Liga ist gemacht für Deutschland, Österreich und Frankreich. Ich habe vor langer Zeit jemanden sagen hören, wenn ich das Wort Investor höre, dreht sich mir gerade alles um. Weil der möchte nach 5 Jahren Option Verlängerung um 2 Jahre Kohle sehen.
Ja, zumindest irgendein Benefit. Ja. Also du musst ja irgendwas, und wenn du nur, sag ich mal, eine größere Kundschaft hast oder größeren Bekanntheitsgrad oder irgendwas, aber du musst ja, wenn du da irgendwie investierst, irgendwas willst du rausziehen.
Und jetzt kommt der Zuschauer. Der Zuschauer von ProSieben. Welche Quoten haben die denn?
Dieses
momentan.
Jahr waren sie wohl hatten sie die allerschlechtesten Quoten in den letzten Jahren gehabt. Man schiebt das halt auf diese Großsportveranstaltungen wie Europameisterschaft, Olympia. Fußball und Olympia. Sei mal dahingestellt. Ich denke, ein Football-Fan, der Football-Fan ist, guckt sich Football an. Aber so attraktiv scheint dann eben das Angebot dann eben doch nicht zu sein.
Und so du willst ja auch als Zuschauer Leute gewinnen, die NFL gucken und die vielleicht auch mal anderen Sport gucken. Also die, ich glaube, dass schon die klassischen Football-Fans geguckt haben, aber die alleine reichen eben nicht. Und wenn du dann in den Jahren vorher keine EM hast, keine Olympiade, sonst was, dann ist die Sportlandschaft relativ ausgedünnt, vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, Wüste, und dann guckst du vielleicht auch mal in sowas rein.
Das sind dann die Casual-Fans, ja.
Ja, wenn man sich überlegt, dass auf Schalke 42.000 sich das Endspiel angeguckt haben, der ELF, glaube ich. Ich meine, das finde ich gut. Das sind gute Zahlen für Football. Geil.
Auf jeden Fall.
Also ELF hin oder her, das haben wir im German Bowl leider nicht geschafft bisher. Die Frage ist nur, wie haben sie die 42.000 zusammengekriegt? Sind das wirklich 42.000 Zahlen oder haben sie einfach 20.000 verkauft?
Wahrscheinlich wie die damals NFL Europe. Letztendlich hat man später halt die 3/4 des Stadions mit verschenkten Karten zusammengekriegt.
Nein. Also die waren schon, auch wenn da ein paar verschenkte waren, die waren schon relativ zum großen Prozentsatz verkauft. Denn die sind das ganze Jahr schon verkauft worden. Da sind ja...
Es waren ja 30.000 schon kurz vor dem Finale, oder es waren ja 30.000 verkauft oder sowas.
Aber auch hier war ja der Punkt, dass der Vorverkauf dieses der Finaltickets vorverlegt worden ist, gerüchteweise, um die finanziellen Schwankungen bei Prag auszugleichen. Damit man früher Geld hat. Also es bleibt halt immer die Frage, wie viele Teams werden in der nächsten Zeit die Hufe hochreißen. Jetzt gibt es ja ein neues Team im skandinavischen Bereich mit einer Doppelheimat, Oslo und weiß nicht was, also Dänemark und Schweden haben jetzt ein Team gegründet, die Nordic Storm oder was?
Was hat das mit Oslo zu tun?
Ja, frag mich nicht, aber Kopenhagen und Malmö, glaube ich.
Malmö. Malmö, Schweden, Kopenhagen, Dänemark, Oslo.
Okay, das wäre jetzt ja noch so einigermaßen.
Oslo wäre Norwegen, aber ja. die Idee ist total super, weil da oben in Skandinavien ein Team mit 2 Heimaten ermöglicht es dir, 2 Länder mit Homegrowns zu haben.
Und die haben
und
ja,
ich glaube, wir wissen, dass die Dänen und Schweden doch auch eine Anzahl an gewissen sehr guten Spielern haben.
Ja. Und die haben eine gewisse Anzahl auch an sehr guten Spielern in der GFL rumlaufen. Du hast in Potsdam, du hast Berlin bei den Rebels, du hast in Kiel waren zwei, das weiß ich. Du hast also in Football Deutschland hast du Dänen und Schweden rumlaufen, die du jetzt plötzlich vielleicht nicht mehr hier rumlaufen hast.
So, und genau das ist ja in Paris passiert. Im ersten Jahr komischerweise nicht, hat mich ein bisschen überrascht. Aber im zweiten Jahr sind die ganzen Franzosen, die quer durch Europa gespielt haben, zu einem großen Teil nach Paris zurückgegangen und haben in der Heimat gespielt.
Ergebnis, das hast du auch gemerkt.
Ergebnis war, genau, du hast es gemerkt, es war ein relativ erfolgreiches Team. So, und wenn man da in Skandinavien, wo wir halt wissen, dass der ein oder andere sehr gute Footballer rumläuft, wenn man dann eine Doppelheimat hat und man hat diesen Vorteil, was ich nicht weiß, ob das wirklich so geregelt ist, dann sollte auch das spätestens im zweiten Jahr ein konkurrenzfähiges Team werden. Aber ich muss das sagen, was ich auch schon immer gesagt habe, wenn man das interessant gestalten will und ein interessantes Produkt sportlich verkaufen will, dann muss man die Regelungen ändern, dann muss man die Homegrown-Regelung aufheben, denn sonst bleibt es eine Liga im Schwerpunkt Deutschland, Österreich, Frankreich und der Rest ist durch.
Ja, ich hatte nochmal geguckt, wie weit dann Malmö und Kopenhagen auseinanderliegen. Das ist ja gar nicht weit. Also man fährt dann ungefähr 45 Minuten, man steigt in die Fähre, fährt ein paar Minuten, dann ist man drüben. Also von daher ist das dann auch gar nicht so abwegig, das dann so zu machen. Ich hatte mir erst gedacht, boah, was soll denn das? Wie weit liegen diese Städte auseinander? Was macht das für Sinn? Aber das ist
Hamburg-Kiel, ja. Hamburg-Lübeck, Kiel-Lübeck, das ist von der Entfernung her ziemlich gleich.
Ja, weißt du, ich in Schule Geografie immer nicht so aufgepasst, weißt du, da.
Auch mit Mathe 6 gehabt, ne? aber wenn man jetzt, und jetzt musst du dir, weil du gerade sagtest, auch diese finanzielle Geschichte, jetzt haben sie ja nochmal irgendwie so eine Vereinsgewerkschaft
Spielergewerkschaft.
Nee, keine Spielergewerkschaft.
Teamvereinigung.
Stimmt. Teamvereinigung haben sie gemacht, wo gewisse Teams aber auch nicht so wie sich Sea Devils, was ja Patrick sein Hausteam ist, die sind denen nicht beigetreten. So, und denen geht es finanziell ja angeblich auch nicht so gut. Warum sind die jetzt nicht beigetreten? Ich weiß nicht, ob Sunset
das hat wohl vertragliche Gründe.
Moment. Die Teams, die nicht beigetreten sind, haben komischerweise, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, Mitgeldgeber aus der ELF.
Ja. Mhm. Beziehungsweise, das sind ja, da sind dann die Esume-Buddies mit dabei, ne? Bei Search ist ja, wie heißt er, der bei den Raiders gespielt hat? Jakob?
Johnson.
Ja, der ist ja mit dabei und da liegt der Schluss dann auch nahe, warum die denn auch nicht in dieser Vereinigung drin sind. Aber so Teams wie Rhinefire oder sowas, ne, die wollen da jetzt halt auch mal ihre Interessen auf den Tisch packen und gucken, dass sie da vernünftige Regelungen finden, die auch ihnen zugutekommen. Also es scheint im ERF-Wunderland nicht alles grün zu sein.
Nee, wie auch. Nee. Also, ne, also dafür gibt es einfach auch zu viele Interessenkonflikte. Also,
es geht um Kohle.
Ja, aber das, was die ELF geschafft hat, ist öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen in 2-3 Jahren, die wir mit der GFL in 30, 40, 50 Jahren nicht geschafft haben.
Unterschreibe ich.
Ja,
definitiv.
Absolut. Und
da muss man sagen, scheiße, dass wir da nicht mit der GFL so nachgezogen haben oder uns da blockieren oder irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, da sind das.
Ach, ja, da geht lange zurück, doch.
Das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Aber also ich mache mir auch so gerade Gedanken über die Auswirkungen, die es dann halt auf die GFL hat. Ihr habt es ja schon angesprochen, französische Spieler sind wieder zurück in die Heimat, um für Paris zu spielen. Jetzt kann man Gleiches vermuten für die Spieler aus Dänemark und Schweden. Was bedeutet das für uns, wenn wir uns jetzt mal angucken, Finale, GFL, die Potsdamer sind das zweite Mal in Folge in der Meisterschaft drin und das ist ja ein Team, was ja komplett zusammengeschustert worden ist, ne, mit Imports aus europäischen Ländern, wo wir uns ja dann auch langsam, glaube ich, dran gewöhnen müssen, dass das der Weg ist, der uns bevorsteht, ne, nicht mehr mit den Jugendlichen, die wir vielleicht hochziehen und ausbilden, sondern Leute, die wir aus allen Herren Ländern zusammenschustern. Was macht das dann aber jetzt, wenn die ERF diese Spieler uns auch noch wegnimmt?
Moment.
Also Moment.
Bei den Royals gibt es ein schönes Beispiel dafür, dass die GFL der ELF-Spieler wegnimmt. Aha. Da gibt es einen Spieler, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der stand in Mailand unter Vertrag, hat die Saison die ersten Spiele gespielt, spielt aber jetzt in Potsdam.
Ja, das ist auch.
Das hat seine Gründe.
Dass es wieder Rückwärtsbewegungen gibt, stellen wir ja auch schon länger fest. Ne? Also zum Beispiel bei Thunder ist ja der Zimmermann, der erst von den Adlern zu Thunder rübergewechselt ist und dann wieder zurück. Haben wir auch schon auch in anderen Teams festgestellt. Ne?
Aber ich finde, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Jetzt nehmen die uns die auch noch weg. Also entschuldige mal, wenn die zurückgehen in ihr Heimatland, ja? Dann gehen die wieder zurück, ja. Da wo sie herkommen. Also ich finde, wir haben ja keinen Anspruch auf alle europäischen Spieler für unsere GFL. Dann müssen unsere deutschen Coaches und unsere deutschen Spieler alle mal eine Schippe drauflegen oder wir müssen, und da wissen wir alle, was passiert. Es wird von unten wieder hochgezogen, dann wird die Liga oben aufgefüllt und das heißt, es wird sich unten wieder was tun. Aber
Dann lass mich anders ausdrücken, die Weidegründe werden auch da für die GFL wieder weniger.
Aber ich finde es gut, weil dadurch wir den Fokus wieder auf unsere verdammte Jugendarbeit legen müssen.
Ja, richtig.
Hochziehen müssen. Das ist das, was in den letzten Jahren überall in Deutschland gelitten hat, ist die Jugendarbeit. So, da kommen die aber nicht mehr große GFL-Teams, kommen da nicht mehr drum rum. Und Braunschweig, nehmen wir mal Braunschweig als Beispiel, hat, glaube ich, dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere, das erste Mal wieder eine GFL-Junior-Mannschaft, eine Jugendmannschaft in den GFL-Juniors drin. Ne? Das war vorher nicht der Fall, aber sie haben glaube ich, nicht die Ausbildung so. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie die Jugendlichen nicht ausgebildet haben in Braunschweig, aber ich glaube, dass der Fokus sich auf die Jugendarbeit in den letzten 3-4 Jahren in Braunschweig massiv geändert hat. Und du siehst auch in der GFL Braunschweig, dass dort plötzlich immer wieder mehr Jugendspieler hervorkommen, die vorher in der Jugend gespielt haben und auch Leistungsträger werden. So, und ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen einfach scheiß auf die Leute aus Dänemark, aus Schweden oder weiß der Geier was, lass uns die Jugendarbeit investieren und lass uns in die Jugend vernünftig hochballern, damit wir auch wieder vernünftige Strukturen in der GFL haben und auch da vernünftige Leistungspotenziale haben.
Ich hatte ja gestern ein Meeting mit den Hannover Grizzlies gehabt, die ja die Ambition haben, in die GFL aufsteigen zu wollen. Diese Saison waren sie Zweitplatzierter, jetzt wollen sie nächstes Jahr angreifen und die haben ja auch als Teammotto...
Einer von drei.
Homegrown da habe ich dann auch gefragt, wie sieht es denn halt aus? Ich meine, Homegrown bedeutet ja, ihr setzt auf eure eigenen hochgezüchteten Spieler, aber wenn ihr dann in der GFL seid, sind wir doch mal ehrlich, sobald es irgendwo kriselt, setzt ihr einen Import ein. Dann haben sie auch gesagt, ja, und das kommunizieren sie halt auch so, da wo es halt nötig ist, müssen wir halt Imports spielen. Aber das bedeutet ja auch Homegrown, dann, wenn man es so nach unten denkt, wir müssen die Jugendarbeit verbessern. Wenn wir wollen, dass wir wieder unsere eigenen Jugendlichen hochziehen, dann müssen wir die Jugendprogramme wieder aufblasen. Da bin ich völlig bei dir, Marco. Und ja.
Ich finde ja auch, es ist völlig in Ordnung, wenn du ein Team hast, GFL oder auch GFL 2, und du hast einen guten deutschen Kader, hast aber eben die ein oder andere Schlüsselposition dünn besetzt oder suchst jemanden, ich sag mal, der so ein Middle-Linebacker, ja, einen amerikanischen Middle-Linebacker, der vielleicht vom Niveau her das Ganze anhebt, der seine Mitspieler auch stärker macht. Quarterback wissen wir alle, da geht's am schnellsten, ne, aber auch, dass man, ich weiß, damals die Braunschweig Lions haben damals einen O-Liner geholt, in der zweiten Liga war das noch. Andrew Oberg, ein Riesentyp, weiß ich noch, aber gut. Unabhängig davon, wenn du wirklich punktuell dein Team verstärkst durch Imports, ist das ja alles okay. Potsdam sehe ich kritisch, und das ist das, was du eben gesagt hast, unglaublich viele Leute hinzugeholt, und es ist eigentlich so ein, es ist ein Retortenteam, was relativ schnell auseinanderfällt, wenn A, die Spieler keinen Bock mehr haben, diese weiten Wege zu gehen, und andererseits genau die finanziellen Mittel dafür nicht mehr da sind, um das in dem Maße zu machen, und dann geht da ganz schnell das Licht aus, wenn die nicht, und da sind wir wieder bei der Jugend, den Unterbau festigen und beziehungsweise erstmal überhaupt aufbauen.
Und ich denke mir halt auch, was ist das für ein Zeichen an unsere Jugend, wenn du halt den deutschen Meister nimmst, Potsdam, und dort keine eigenen Spieler mit dabei sind. Was gibt das für ein Signal an unseren Nachwuchs, wenn wir unseren eigenen Nachwuchs nicht vertrauen und die nicht ausbilden können und wollen?
Ich glaube, die haben 30 oder 35 Importspieler gehabt, ja, Potsdam.
Ja. Ja gut, aber haben die überhaupt eine Jugend, der sie so eine Botschaft geben?
Ja, naja,
sie haben ein GVRJ-Team. Ja gut, aber das ist ja auch noch nicht lange. Ne? Also 2 Jahre jetzt, 3 Jahre?
Ja, aber trotzdem, das ist ja, wenn du dir deinem jugendlichen Quarterback schon von vornherein mitgibst, du hast gar keine Chance, da oben mitzuspielen, ja, warum soll er denn überhaupt Quarterback spielen?
Also warum ja, gut, das gibst du ihm nicht mit. Du sagst dem Quarterback, pass mal auf, Junge, trainier gut, mach gut, dann kommst du ins Team, dann wirst du ausgebildet, wir haben Amerikaner, von dem kannst du was lernen, und so kann sich was entwickeln. Aber jetzt guck dir die deutsche Quarterback-Landschaft an. Ich sag mal, in 60% aller Teams spielt ein Amerikaner Quarterback in der GFL. So, ist so. Ne? Du hast nicht die Masse an guten deutschen Quarterbacks, um deine Mitspieler besser zu machen. Ist so.
Du hast ja drei, vier gute Quarterbacks hast du in Deutschland ja rumrennen. Und da der Adler, der Schritte, Nationalquarterback, der Moritz Mack, der spielt leider hat ELF gespielt, auch ein deutscher Quarterback. Also da sind schon gute, die da rumlaufen. Also,
du hast gerade 3, 4 gesagt. Wie viele GFL-Teams haben wir?
Ja, gebe ich dir recht.
Aber da haben wir ja das nächste Problem. Wir haben gar nicht so viele Trainer, die überhaupt Quarterbacks ausbilden können.
Richtig.
Und wenn wir jetzt mal nach Berlin gucken, und das war eine Zuschauerfrage gewesen, die mich im Vorfeld erreicht hat, ob wir irgendwie die Lage der Berliner Jugend irgendwie analysieren kann, mit einem Satz, die ist beschissen. Wir haben kein GFL-J-Team mehr in Berlin seit Bestehen der GFL-J. Das hat es noch nie gegeben, dass Berlin kein GFL-J-Team gestellt hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben in Berlin kein Elfer-Team mehr. Ne, Spandau hat jetzt um die Relegation gespielt gegen die Falcons-Jugend aus Köln und hat verloren. Also Falcons sind jetzt, nachdem sie durch die Liga-Reform zwangsabgestiegen sind, sind sie jetzt wieder in der GFLJ. Und in Berlin haben wir kein Elfer-Football mehr.
Ja, das wird sich aber durch Spielewanderung nächstes Jahr, sieht die Welt dann, glaube ich, nächstes respektive übernächstes Jahr logischerweise, wird die Welt da wieder ein bisschen anders aussehen, denke ich mal.
Aber ich glaube, da hat der Verband, also egal welcher Verband das jetzt ist, so wie Berlin oder bei uns auch im Nordverband, da haben die einfach zu spät reagiert. Ich hatte ja schon mal gesagt, vor ein paar 3, 4 Jahren habe ich gesagt, ey Leute, die Elfer-Teams fallen uns alle weg, macht bitte eine U19-9er-Liga auf, damit die Jungs im Spielbetrieb bleiben. NRW hat jetzt nicht auf mein Anraten hin, ne, um Gottes Willen, aber NRW hatte das nämlich sofort umgesetzt, oder hat nach der Corona-Zeit haben die nämlich 9er-Tackle gemacht. Da haben sie alle gedacht, ja, NRW hat gar keine 11er-Tackle mehr. Haben mit fast nur noch 9er gespielt. Jetzt, wenn man sich das anguckt, hat sich das, glaube ich, so entwickelt, dass NRW immer wieder mehr 11er-Tackle kriegt. Und die anderen Verbände sagen, oh scheiße, wir müssen jetzt erstmal 9er spielen, damit wir überhaupt wieder zurande kommen. Bei uns im Spielverbund Nord denkt man nächstes Jahr drüber nach, eine 9er U19-Liga zu machen. Ja. Das ist 2 Jahre zu spät.
Das ist definitiv. Ja, komplett.
Aber wenn ich mir den Berliner Verband angucke und wenn ich mir die Internetseite angucke, der letzten vergangenen Wochen und Monate, ist da kaum noch von irgendwie Tackle-Football die Rede. Es ist nur Flag-Football.
Olympia.
Und das geht mir so auf die Nerven. Also nichts gegen Flag-Football, aber das ist für mich ein anderer Sport. Und wir müssen doch jetzt gerade mal gucken, dass wir unseren Tackle-Football wieder auf die Beine helfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jugend-Tackle-Mannschaften wir U19 noch haben. Also die Bears haben eine. Ich glaube, wir haben vier noch Tackle-Mannschaften. Ist die Frage, ob Adler nächstes Jahr dann antreten. Wir haben Rebels, wir haben die Bulldogs und wir haben die Bears. Cobras haben gar keine mehr. Bullets weiß ich nicht. Das sieht echt gruselig aus. Und da fragst du dich, wo wollen die Leute denn für die nächsten Jahre ihr Nachwuchs erholen?
Also, ja, völlig korrekt. Nur ich finde, dass Flag Football trotzdem seine Berechtigung hat. Absolut. Ich finde die Bewegung gut. Ich war damals angefangen als Coach für Flag Football und großartiger, nochmal, ist ein großartiger Einstieg für die Kids, Flag Football. Ich war aber auch einer der Initiatoren in NRW damals, als es dann losging, Tackle Football früher anzufangen. Das heißt also mit 14, mit 13, dass wir einfach sagen, also ich sag mal, damals ist, glaube ich, durchaus schon durch unsere Initiative so ein bisschen entstanden, dass es dann jünger wurde. Und dann jetzt U14, U10 ist ja großartig. Aber es muss beides geben. Fakt ist, du hast nicht die Coaches für beides, weil der Gesamtbreite, also dieser Breitensport, den wir eigentlich haben, der ist einfach nicht gut genug bestückt durch Trainer. Und du hast, ja. Und wir, das ist aber, ich glaube, etwas, was sich durch unsere Podcasts zieht, seit wir sie machen, dass wir nicht ausreichend gute Trainer haben, um im Jugendbereich die Kids weiterzubringen. Weil die richtig guten Trainer gehen 75% in die GFL-2 und GFL-Teams. Und ab und zu hast du mal aufstrebende gute Trainer in den Herrenteams, die dann aufsteigen in die Regionalliga, Oberliga oder was auch immer. Aber im Jugendbereich hast du halt dann der Typ, der sich das Kreuzband gerissen hat, der gerade nichts anderes kann. Komm, mach mal unsere D-Line. Und dann, ja komm, du hast doch schon mal Quarterback gespielt vor 10 Jahren oder so. Und willst du nicht, kannst du nicht. Das ist ein Problem. Ne? Also da, du merkst es ja sofort, wenn irgendwo gute Trainer sind. Ich nehme jetzt mal die Panther. Oder damals Jörn Scholl noch bei den Crocodiles. Du merkst sofort den Qualitätsunterschied in dieser Mannschaft, wenn du da einen Trainer hast, der einen Plan hat. Ja. Das merkt man sofort.
Markus, du wolltest was sagen.
Ja, darf ich?
Na bitte.
Ich gebe dir recht, es zieht sich durch unsere Podcasts, seitdem wir sie machen. Und seitdem sage ich auch, du musst den richtigen Lösungsansatz finden. Und ich kann dann nur wieder sagen, in Italien läuft ganz vieles nicht richtig, aber eins machen sie richtig, dass sie nämlich den Gleichaltrigen lassen sie erst die Saison Flag spielen, dann machen sie ihren Sommerurlaub und dann lassen sie die gleiche Jugend, die gleiche Mannschaft Tackle spielen.
Ich finde das interessant.
Mit den gleichen Trainern im Übrigen.
Ich finde das interessant, wie wir nahtlos ich habe mir die Themen aufgeschrieben, ich habe es vorhin genannt, wie wir nahtlos in diese Themen reinswitchen, ohne dass ich sie anmoderieren muss. Weil mir ist halt in dem Rahmen, Olli, du hast es ja gerade gesagt, uns fehlen halt auch die Trainer, die unsere Jugend halt voranbringt. Und mir ist halt auch irgendwie aufgefallen, dass gerade ein Positioning-Coaching unsere Generation immer seltener vertreten ist. Also sprich 45 und aufwärts sehe ich kaum noch gute Position-Coaches. Es sind halt alles irgendwie jungsche Leute oder seht ihr das anders?
Liegt daran, dass wir alt werden.
Ja, Position Coaches, ich glaube, Position Coaches ist schwieriger als Koordinator. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt gehabt. Ich glaube, ein Koordinator ist einfacher als ein Position Coach, weil du hast deine Vorstellung als Koordinator und sagst, das und das möchte ich spielen, bitte setz das um. Der muss sich Gedanken machen, vielleicht sogar noch, wie er es umzusetzen hat. Und nicht jeder kann jede Position, also nicht jeder kann jede Altersklasse coachen, das kommt auch noch mit dazu. Mhm. Ja, weil eine Jugend zu coachen ist was ganz, ganz, und eine Jugend zu coachen ist das Schwierigste überhaupt. Und ich glaube, dadurch, dass wir Trainer oder viele Trainer immer jünger werden und alle mittlerweile dieses, ich will jetzt niemandem das alles unterstellen oder so, aber die sind alle Social Media, Instagram geil. Und wer steht in der Zeitung? Wer steht auf Instagram? Der Offense-Coordinator, bla bla bla, hat seine Offense, dies, das, jenes. Da steht nicht drin, der O-Line-Coach Kälte hat heute wieder einen super Job gemacht, war seine O-Line toll geblockt. Also dieser Zuspruch fehlt auch noch wieder ein Stück weit. Und deswegen haben auch immer weniger Leute vielleicht auch Lust, Position zu coachen, weil sie lieber dann als Koordinator aufgehen, weil sie da so ein bisschen sich selbst beweihräuchern können. Das ist, erfahren sie wieder ein bisschen mehr Öffentlichkeit und so weiter. Also ich glaube, das hat alles ein Stück weit damit zu tun.
Ich glaube, es kommt aber auch daher, also das mit dem Alter, das war jetzt gar nicht so ein total doofer Witz, weil letztendlich, wenn du in unserem Alter bist und du bist Coach, hast du in der Regel eine gewisse Erfahrung und dann bist du im Bereich eher Koordinator oder Head Coach. Also da bist du dann weniger der Position Coach. Ist ja denn, du sagst selber so, ach komm, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe hier Bock ein bisschen, ich mache ein bisschen die Running Backs oder die Receiver. Aber in der Regel ist ein Coach in unserem Alter irgendwo Koordinator oder Head Coach.
Ich denke, da gibt es aber noch einen anderen Aspekt, und zwar, dass die Koordinatoren, die ja dann meistens jungsche, aufstrebende Kerle sind, die nicht mehr kommunikations- oder delegationsfähig sind. Ne? Also ich habe das jetzt oft erlebt, dass sie dann halt ihr System halt durchsetzen wollten, ohne dass sie genau wussten, was sie jetzt da eigentlich von ihren Leuten erwarten, also von ihren Spielern, was so Technik und Verständnis angeht. Und dann versuchst du als erfahrener Silberrücken, als Position Coach dann zu sagen, na du, ich sehe das ein bisschen anders, also wir können das und das machen, aber so wie du dir das vorstellst, klappt das nicht. Ja, und dann hast du den Salat, ne? Dann hast du Beef und dann findet er da doch jemand anders, mit dem er besser arbeiten kann, der nicht widerspricht. Ne? Bestes Beispiel für mich als O-Line-Coach ist immer, wenn die Koordinatoren die neuesten Offense-Line-Techniken aus dem College wollen, wo ich dann sage, es hat Gründe, warum sie im College spielen und wir können sie nicht spielen, weil wir halt weniger Training haben.
Ja. Ich wollte gerade sagen, bring uns die Techniken aus der Highschool, da können wir mehr mit anfangen.
Ja. Ne? Und, und ich bin dann auch so ein Trainer, der versucht da halt hingehend zu argumentieren, aber ne, dann verbrennst du halt die Finger dran und dann sage ich mir, dann mach deine Scheiße alleine. Ne, das ist so die Erfahrung, die ich so gemacht habe, wo ich dann halt auch denke, da haben halt viele Coaches in unserem Alter dann auch gar keinen Bock mehr zu diskutieren. Dann sollen sie Jungen schon das machen. Wenn sie Meinung sind, die können das alles besser.
Also ich muss dir... Also ich stimme dir zu. Ich würde aber jetzt wieder in Spielklassen unterscheiden. Ich lasse die oberen Spielklassen mal weg. Für die unteren Spielklassen, ich möchte das System spielen. Auch dieses Thema haben wir schon groß und breit diskutiert. Völlig falsch. Du musst erst sehen, was du hast, um dann zu entscheiden, was du spielen kannst. Ich lasse, deswegen habe ich es ein bisschen in Spielklassen. GFL 1 und 2 mindestens würde ich da ein bisschen ausnehmen. Ja, ja. Aber nach unten hin hast du schon den Grundsatzfehler gemacht mit deinen ersten Worten. Der Koordinator möchte das und das spielen. Mhm. Fehler. Mhm. Ja, ich kann mich auch vor die Tür stellen und sagen, ja, ich möchte jetzt 4-2 auf 40 Yards laufen, ich möchte 130 Kilo auf der Bank drücken, ich möchte auf ESPN live spielen. Das wird ziemlich lange ein Wunsch bleiben.
Ich sehe es halt auch so ein bisschen...
Wenn du hast kein Fullback, dann kannst du halt nicht mit Fullback spielen. Das ist...
Ich sehe es halt auch ein bisschen so, ne, wenn ich als Trainer angefragt werde, Mensch, Kel, da hast du Bock bei uns mitzumachen, wir haben gehört, du kannst O-Line machen, wir brauchen noch jemanden. Dann erwarte ich doch auch eigentlich, dass der Typ, der mich anfragt, dann auch weiß ungefähr, was ich coache, also was so meine Philosophie ist. Ich hoffe doch mal, dass er sich irgendwie mal damit beschäftigt hat oder mich danach fragt und dass ich das Ding dann halt, was ich kann, eben auch durchziehe. Warum holt er mich, wenn ich dann doch wieder was anderes machen soll? Ja, weil sonst ihn halt niemand finden. Ne? Da sind wir dann wieder bei Trainernotstand.
Mhm. Und dann wird wieder gepostet, wir suchen Trainer für alle Positionen. Kommt vorbei.
Ja, habe ich den Grizzlies halt dann auch gestern mitgegeben, weil sie zum, so ein Posting jetzt auch veröffentlicht haben, weil sie jetzt Damen-Coaches suchen. Ja, letztendlich ist das ja so ein bisschen so eine Bankrotterklärung. Ne? Du lässt die Hosen runter. Wir haben keine Coaches, wir suchen jeden.
Ne? Aber ich hab gehört, es gibt tatsächlich Verbände, die sagen, hey, danke Coaches.
Ja, der AFC Bum Bum hat ja jetzt bei uns in Berlin so ein Posting abgelassen, Danke Coaches Day, wo ich mir auch dachte, ja, nett, aber was bringt das jetzt? Wie findet ihr so eine Message? Ist dem Genüge getan oder braucht es noch mehr?
Ist dem Genüge getan. Also ich sag mal, es gibt ja auch einen Vatertag und einen Muttertag und letztendlich im Tag des Ehrenamtes, also natürlich sollte man sein Menschen danken, die in ihrer Freizeit für fremde Kinder, für fremde Menschen eine Arbeit machen. Ob das jetzt der Danke-Coaches-Tag ist, also letztendlich ist es eine schöne Geste. Ja. Schlussstrich drunter, fertig.
Eine ehrlich gemeinte Geste kommt gut an.
Ich finde, aus der Geste...
Guter Zusatz.
Mit der Geste könnte man auch ein bisschen mehr machen. Also ihr habt es tatsächlich mitbekommen, dass wir hier in Berlin dann diesen Verbandstag haben, wo die Trainer hin müssen, um da ihren Sideline-Pass zu kriegen. Und dann denke ich mir, hey, dann macht doch irgendwie so eine Veranstaltung draus, wo ihr den Coach des Jahres kürt in verschiedenen Altersklassen, verteilt ein paar Medaillen und ein paar Lobreden und das ist doch auch Anerkennung. Dann verbindet das doch miteinander. Das ist doch besseres Danke geht doch gar nicht.
das wäre eine Art der Wertschätzung, ja, wie sie bisher nicht existent ist. Richtig. Also du hast natürlich, sag ich mal, als Position Coach hast du deine Positionsgruppe, die sagt, danke Coach, du bist geil.
Was oder aber noch reicht.
Genau, und du hast dann, das muss einem reichen, weil mehr kriegt man ja unter Umständen nicht. Manchmal kriegt man dann noch von seinem Koordinator einen Schenkelklopfer und sagt, hast du gut gemacht oder was auch immer. Und umgekehrt, dann geht's weiter die Leiter hoch, dass der Headcoach sich bei seinen Coaches bedankt und der Verein sich bei seinen Coaches. Aber so ein landesweites Ding, also so ein von Verband jetzt, ne? Und das könntest du natürlich weiter stricken, dass du sagst, okay, alle Coaches, die jetzt beispielsweise, wenn du das landesweit einheitlich machen würdest, in jeder Altersstufe, in jeder Altersklasse, dann könntest du dann ja aus diesen Coaches landesweit, dann auch bundesweit einen Trainer des Jahres küren.
Ja.
Und das heißt, du würdest eine ganz andere, du würdest ganz andere Plattform für Trainer schaffen.
Absolut. Auf dem APOD-Kongress.
Ja. Wahnsinn! Ja. So, hoffentlich hört einer zu.
Das sind die Trainer des Jahres der ganzen Bundesländer und wir haben entschieden, das ist der des Blablub, keine Ahnung. Und bekommt halt, keine Ahnung, was weiß ich, bekommt seine Lizenz dann für umsonst verlängert oder so.
Keine die GFL hat ja auch irgendwie so eine Hall of Fame, die irgendjemand mal ins Leben gerufen hat, so fanwise auch gekapert und hat das jetzt offiziell gemacht und ehren da jetzt halt verdiente ehemalige Spieler. Ich meine, das ist auch irgendwo längst überfällig gewesen, ne? Da auch mal so irgendwie Anerkennung und Preise zu verleihen.
Ja, bin ich aber dann auch wieder, Entschuldigung, Spieler ist das eine, aber was ist denn mit den Managern, was ist denn mit den Vereinsvorständen, was ist denn mit den Trainern? Also Hall of Fame, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich ein Riesenunterschied, aber in den Staaten, da hast du nicht nur die Spieler, da hast du auch Coaches und da hast du auch Vereinsfunktionäre, die aus irgendwelchen, Franchise-Funktionäre, die dann sich über irgendwie Jahre dann hervorgetan haben. Und das ist aber dann eben nicht nur Spieler-like. So, sondern es geht um die Persönlichkeit, es geht um deinen Einsatz, es geht um dein Arrangement, es geht um deinen Erfolg.
Richtig, man könnte auch Leuchtturmprojekte auszeichnen, wenn ich mir zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern angucke, Rostock Griffins, was die da hinkriegen, zum Beispiel einmal im Jahr ein Stadion voll zu machen mit 12.000 Leuten in der zweiten Bundesliga, dann kann man sowas auch mal anerkennen und so sagen, ey, tolles Projekt, das zeichnen wir halt irgendwie mal aus. Leute, die sich für den Football in irgendeiner Weise verdient gemacht haben.
Ja, richtig. Genau.
Und es gibt nicht nur Trainer und nicht nur Spieler.
Aber da sind die auf einem guten Weg, glaube ich, im Verband. Sie sind damit ja angefangen und ich glaube, die führen das auch ein Stück weit weiter. Wir müssen denen da auch ein Stück weit eine Chance geben, dass das sich vernünftig etabliert. So, wir sind damit bei uns auch angefangen im Verein, dass wir gesagt haben, hey, wir machen auch sowas wie eine Hall of Fame, jemand, der sich für Bremerhaven mal hervorgetan hat, haben da letztes Jahr einen nominiert, haben dieses Jahr einen wieder nominiert, wo der vom letzten Jahr auch ein Mitspracherecht hat. Also, dass sich da dann so eine Gruppe bildet, um die dann wieder den Verein supportet auf so einem Veterans Day. Da kommen auf einmal, waren da so viele Ehemalige, wo du gesagt hast, ey, die habe ich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und du erwächst damit so ein bisschen das Interesse auch an den eigenen Verein und kannst deinen Verein damit auch sehr viel Gutes mit tun.
Ja, und Alumni-Mannschaft, ne? Oder allgemein Alumnis, also finde ich sowohl, also ich habe das jetzt das Glück, also in Kiel und in Düsseldorf bei den Alumnis zu sein. Und das ist schon eine schöne Geschichte, einfach, weil du, genau wie du sagst, du triffst Leute, die hast du ewig nicht gesehen und
ja, vor allem, man hat ja doch was zusammen. Man hat ja auch so ein Schwarmbewusstsein an, ne? Wenn du dann irgendwie ein Problem hast im Team, dann hast du in so einer Alumni-Gruppe irgendjemanden, der sich vielleicht mit diesem Problem auskennt und irgendjemanden kennt, der dieses Problem lösen könnte, ja?
Ja.
Also von daher auf Ehemalige und ihr Wissen zu setzen, ist immer eine gute Idee.
Und ich weiß nicht, ob mir das nur so aufgefallen ist, aber viele ehemalige Spieler, die auch so ein Stück weit ein Vereinsinteresse haben, haben viele, obwohl sie lange Football gespielt haben, was aus ihrem Leben gemacht. Das sind viele bei, die sind Geschäftsleute, die sind irgendwo immer wieder vernetzt und die können dir im Verein helfen plötzlich. Also das ist ein Wahnsinnspotenzial, was du dir da eigentlich durch eine Kleinigkeit, durch kleines Danke-Sagen in deinen Verein bringst. Also das ist Wahnsinn.
Absolut. Muss man nur mal durchziehen, so eine Idee.
Es muss halt einer organisieren und es muss einer federführend machen.
Ja, ne, also nachhaltig muss es sein. Also es muss auch wiederkehren. Genau. Nicht einmal gemacht und das war's, sondern es muss wirklich ein Prozess sein. Und dann entwickelt sich da auch was.
Deswegen ja, in Kiel zum Beispiel gibt's einmal im Jahr, ne, werden alle Alumnis eingeladen zu einem Heimspiel. Dann trifft man sich da. Aufgrund meiner Entfernung bin ich da jetzt allerdings erst, glaube ich, einmal gewesen in den letzten 10 Jahren. Aber auf jeden Fall, da sind immer Aktionen. Also es gibt eine WhatsApp-Gruppe und da weiß dann jeder sofort Bescheid und man wird informiert und das ist irgendwie, ja, so hat man dann zu den anderen Alten irgendwie dann doch noch Kontakt, ne? Auch wenn man weiter weg ist.
Die Five Guys, der Service-Podcast mit den Ideen für die Vereine. Sollten wir uns bezahlen lassen. Ja, Mensch, da sind wir aber ganz schön durchgerast. Habt ihr denn jetzt eigentlich noch irgendwie Themen? Ich habe hier gerade noch einen Kommentar von Anni. Die Coaches aller Meister der Ligen wurden zur Meisterschaftsfeier ebenfalls geehrt und jeder Coach, der sich für unsere Kinder engagiert, ist uns wichtig. Wie sollte man da einen Bewertungsmaßstab anlegen und von diesen wunderbaren Menschen nun den Besten auswählen? Naja, nominieren lassen, ne? Also das ist,
genau.
Eine Jury bilden vielleicht, keine Ahnung, wie die aussieht, und dann kann jeder einen Vorschlag einbringen und dann wird abgestimmt.
Ja, und vor allen Dingen eine Nominierung muss ja nicht unbedingt nur heißen, ich bin jetzt deutscher Meister geworden, so. Sondern wenn du nominiert wirst, dann kannst du auch als, sag ich mal, Jugendmannschaft, Neuner Flag, Chief Bun Riders, sag ich jetzt einfach mal, weil da ganz viele Leute das supporten und sagen, das finden sie gut und sind zufrieden, dann kann das nominiert werden. Also ich finde, es ist relativ schwierig, da Maßstäbe zu setzen, weil, sagt Anni völlig richtig, wie will man das machen? Ne? Also entweder gehst du nach Erfolg, okay, kannst du machen, aber dann bist du, wie definierst du den Erfolg? Ist der Erfolg ein Sieg? Ist der Erfolg, dass die Kids alle bleiben? Ist der Erfolg, dass alle Kinder Spaß hatten und jeder mal spielen durfte? Dass alle gut ausgebildet sind, aber man ist eben kein Meister geworden? Also deswegen, das kann ich nicht über den Erfolg machen. Also Nominierung wäre, fände ich auch am sinnvollsten, über den Verband zu sagen, so, nominiert bitte hier eure Coaches bis zu dem und dem Tag, könnt ihr für eure Coaches voten.
Und vor allem mit einer Begründung?
Ja, das auch schon, ja.
Zeichnet diesen Coach aus, warum, wieso, weshalb?
Genau.
So, und vielleicht ist da ja einer bei, der, keine Ahnung, im Jahr 20 Paar Schuhe kauft, weil die Kinder dort nichts haben und die immer zum Training hinfährt und wieder abholt oder was auch immer.
Für die Leute, die es nicht wussten, aber Olli ist ja Träger des Bundesverdienstkreuzes und für diesen Orden wird man ja auch vorgeschlagen und dann werden Leute befragt, die quasi einen Leumund abgeben und dementsprechend, wenn dieser Leumund dann stimmt und die befragten Leute dann zustimmen, korrigiere mich, wenn ich mich irre, Olli, aber wenn das dann alles stimmt und die Leute befragt wurden, dann kann man Träger dieses Ordens werden.
Das ist wohl so, ja. Also mir wurde ja auch nur zugetragen, wie das Ganze gelaufen ist. Es hat mich ja ziemlich aus den Socken gehauen damals.
Ja, also wir sind der Podcast mit einem Bundesverdienstkreuz Trägers. Ja, das ist, gibt keinen anderen Football-Podcast, der sowas bieten kann. Ja, und wir haben ja auch oft genug in diesem Podcast auch gesagt, dass die Qualität eines Trainers sich nicht an den Meisterschaftstiteln ablesen lässt. Klar wird das auch ein guter Trainer sein, aber die Trainer in den unteren Ebenen, die dafür sorgen, dass die Kids zum Training kommen, Spaß haben und ausgebildet werden, das sind auch super Trainer und ohne deren Arbeit läuft das nicht. Und die gehören eben halt auch mal bedacht und gelobt.
So sehe ich das. Und was Marco vorhin gesagt hat, Jugend zu coachen ist mit das Schwerste. Mhm. Das unterschreibe ich insofern, weil du bist in der Jugend so viel mehr als nur einfach ein Coach, der dir beibringt, welche Passroute du läufst oder welches, sag ich mal, Gap du angreifst oder wen du decken musst, sondern du bist teilweise in der Rolle, sag ich mal, eines Erziehungsberechtigten, weil du vielleicht einen Jungen hast, der bisher überhaupt keine Vaterfigur hatte oder die Eltern beide berufstätig sind in der heutigen Zeit, nicht ungewöhnlich, und wenig Zeit für die Kids. Also es gibt so viele und unsere Gesellschaft ist da ja, was Kommunikation angeht, immer flacher geworden. Also wir sind alle über TikTok, X und sonst was super dabei, aber miteinander reden fällt uns dann schon schwer. Und in dieses ganze Ding fällt ein Jugendcoach rein, der so viel Einfluss auf das Leben eines jungen Menschen hat, haben kann. Was, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, gestern war da irgendwie, es gibt jetzt gerade so einen Skandal, irgendeine Jugendmannschaft, ich sage jetzt nicht den Verein, da sind die Jugendtrainer auf einem Urlaubsbild mit rechtsradikalen, sag ich mal, Handzeichen fotografiert worden und das geht jetzt, also sind jetzt sofort suspendiert worden und sonst was. Und man muss sich mal klar machen, dieser Einfluss kann ja in jede Richtung gehen. Und gute Jugendtrainer, die dazu führen, dass zum Beispiel jemand aus so einer Szene rauskommt und sich dann entsprechend in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich werte meinen Erfolg, wenn ich mit Jugendspielern von damals spreche, von Flaggies oder sonst was, die mir erzählen, ich habe einen Job, also ich habe 2 Kinder, mir geht's gut, alles total super gelaufen und ey, die Jugendzeit damals war das Geilste, was ich überhaupt je hatte. So, dann mache ich einen Haken hinter und das ist dann mein Erfolg. Und so schön die deutschen Meisterschaften mit den Panthern und das war so unglaublich großartige Zeit, aber dass in den Jahren die Pantherherren irgendwann zu 75% aus diesen Jugendspielern bestand, das war der wahre Erfolg, den wir als Coaches für uns mitnehmen durften. Und dass die Jungs uns manchmal heute auch noch anrufen und sagen, hey, sowas gibt's nie wieder, sowas wie die Zeit, so verrückte Sachen. Und das hat uns so geprägt. Und wie Marco vorhin sagte, aus denen wird ja was. Also wenn ich mir überlege, da sind Ärzte dabei, also da sind Anwälte dabei, da sind richtig Leute dabei, die haben richtig einen Plan. So, und den Plan haben sie von uns gekriegt. Also die haben eine Struktur gekriegt, Teamfähigkeit gelernt. Ich will das jetzt nicht alles auf die Coaches, ne? Ja, Kampfgeist, aber ich will es nicht alles auf die Coaches spielen. Aber du kannst als Coach so viel bewirken, dass der junge Mensch das mitnimmt in sein Erwachsenenleben.
Du kannst aber auch genauso viel falsch machen.
Und du kannst auch genauso viel falsch machen, ja, richtig. Aber deswegen, wie die Anni vorhin schon sagte, wie will man da einen Maßstab finden? Nominiert eure Trainer, wenn es sowas gibt. Weil und ich finde es toll, wenn sie das in ihrem Verband oder in ihrem Verein machen und wirklich jedem Trainer danken. Weil das ist der richtige Weg. Weil jeder, der da seine Zeit opfert für und der das auch gerne macht und mit Leidenschaft macht, der verdient zumindest einen Blumenstrauß oder, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade oder einfach mal einen Drücker und ein Dankeschön.
Ja, mein frommer Wunsch wäre ja, lieber Anni, falls du halt noch zuhörst, sie ist ja vom Berliner Verband. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass man so sagt, wir holen das mal ins Bewusstsein, dass wir unseren Coaches danken. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wenn wir eben halt schon so ein Format haben, wie diesen Verbandstag, wo alle Trainer hinkommen müssen, wenn wir so eine Plattform eh schon haben, dann lasst sie uns doch nutzen, eben Trainer auszuzeichnen und vielleicht auch eine Plattform dafür zu geben, Podiumsdiskussionen mit allen möglichen Trainern zu führen, um halt auch mal Themen zu diskutieren und Bewusstsein zu schaffen, so wie wir das hier machen. Wie gehen wir mit unseren Jugendlichen um? Was sind Werte? Warum sind Werte wichtig in unseren Vereinen? Und so eine Geschichten, ja. Das wäre doch eine super Sache, wenn wir anfangen, als Trainer wieder eine Community zu bilden, wo wir miteinander reden und diskutieren und vielleicht auch ein Bild erzeugen können, nachdem wir handeln wollen.
Das ist fast ein schönes Schlusswort.
Ja, man muss da auch wieder bald los, ne?
Oder ins Nee, also ich muss ja eins sagen, nach euren Plädoyers gerade fehlen mir die Worte.
Wow. Da gehört was zu, Männers.
Ja, und wir können ja auch mal dem Verband sagen, weil so Leute wie Anni zum Beispiel, die setzt sich sehr enorm und sehr stark für Kinderschutz ein, dass in Vereinen so Themen angesprochen werden und gelebt werden wie eben Kinderschutz. Und das ist ja dann eben auch ein sehr wichtiger Punkt und das muss man halt auch mal honorieren und sagen, danke, liebe Anni.
Ja, ich glaube, das ist, ich wüsste kaum einen Verein, wo es eine, ich weiß nicht, ob das ihr Titel ist, aber wo es eine Kinderschutzbeauftragte gibt oder eine Kinderschutzfachkraft. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich irgendein Verein damit beschäftigt, das in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wenn du nicht gerade eine freiwillige Person hast, die sagt, jo, ich möchte das machen.
Ich weiß nicht, aber in NRW wurde es jetzt, glaube ich, vorgeschrieben, dass dann irgendwie die Jugendteams dann jeweils pro Team einen Kinderschutzbeauftragten oder Beauftragte haben müssen. Ich weiß nicht, ob es in Berlin dafür eine Verpflichtung gibt, aber auf jeden Fall werden die Themen hier durch Anni dann angesprochen. Da könnte sie uns ja dann mal aufschlauen, ob es da jetzt mittlerweile irgendwie verpflichtende Regelungen gibt oder so. Mhm. Und dann können wir die hier mal kommunizieren. Habt ihr da noch was, Jungs? Also ich bin mit meinem Zettel hier fertig. Wir haben es ja wirklich geschafft, hier von Thema zu Thema zu sliden. Das war ja richtig smooth und nahtlos. Wir haben das ja nach Rekordzeit abgearbeitet und inhaltlich sowas on point, da würde er, also Chefkiss, ja?
Und wenn es dann auch noch Spaß macht und es gar keine Mühe macht, sondern einfach nur schön ist.
Aber es kann doch nicht sein, wenn ich auf die Uhr gucke, komm, irgendeiner muss noch ein Thema raushauen.
Nee, du kannst jetzt keins erzwingen. Das ist, wenn du was erzwingst, dann geht's in die Hose, dann wird da nichts.
Manchmal liegt ja die Würze auch in der Kürze.
Richtig.
Ja, wollen wir es dann dabei belassen?
Es war schön und wir machen es wieder.
Ja, da müssen wir dann mal intern mal endlich absprechen, dass wir mal einen festen Termin finden. Jungs, ganz ehrlich, ich mag euch wirklich sehr, ja, aber ich habe keinen
Bock mehr. Stopp. Du weißt genau, alles, was vor dem Aber gesagt ist, ist kaputt, wenn du es Aber sagst.
Kaputt.
Ist mir wurscht.
Ich mag euch sehr und ich möchte gerne einen festen Termin haben.
Ja, weil mir geht es sowas von auf die Senkel, dass ich jedes Mal euch hinterherrennen muss wegen einem verdammten Termin und Themen.
Du hast ja nie Zeit, Kälte.
Ich habe immer Zeit.
Wer sagt denn immer, da kann ich nicht und da kann ich nicht da bin ich in Urlaub? Doch du!
Ja, weil ich mal einmal im Jahr
und
jetzt
eine Woche
im Urlaub bin, ja?
Carsten hat uns, glaube ich, nicht zugehört heute. Ja.
Der kriegt's geschickt. Guck mal, der Kälte dreht sich schon um, da kommt was von hinten.
ich war zu laut, die Kleine schläft doch.
Oh, pscht.
Ja, pscht. Nicht, dass sie wieder wach wird, dann haben wir hier wieder richtig die Nachtherz hier.
Aber das auch die uns immer, man muss auch immer die Leute, die uns ertragen, live, ja, da muss man auch mal sagen, schön, dass die dabei sind.
Auf jeden Fall.
Ja, danke.
Ohne Publikum wird es ja keinen Spaß machen.
Das ist irgendwie so ein bisschen was wie selbstverletzendes Verhalten, ne? Aber okay. Muss man sich mal fragen, warum ist das so? Oder vielleicht machen wir auch einfach ein bisschen Spaß.
Ich denke, wir machen einen recht guten Job. Also ich höre halt auch immer, dass unsere Themen wichtig sind. Gut, dass es unseren Podcast gibt, dass wir eben auch Themen ansprechen, die abseits eben halt vom Feld stattfinden. Weil es gibt ja so viele Podcasts, die dann halt Game Days nochmal reviewen und sowas. Ne? Welcher Coach geht wohin, welcher Spieler hat wie viele Touchdowns gemacht, bla bla bla. Das machen alle, davon gibt es halt zigtausend. Wir sind neben Football hautnah, was auch ein sehr guter Podcast mit Martin Hanselmann ist, sind wir so mit die einzigen Podcasts, die so dieses ganze Vereins- und Verbandsleben halt auch mal ein bisschen kritischer beleuchten. Und ich bilde mir ein, und Anni ist jetzt halt zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass Verbandsfunktionäre uns da auch mal zuhören und vielleicht auch mal die eine oder andere Idee mal mitnehmen zum Diskutieren und drauf umkauen. Also von daher.
Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Richtig. Wir
5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, genau. Wir werden einfach hart weiter nerven. Gut, meine Lieben. War sehr schön mit euch. Wir hoffentlich hören wir uns dann in einem Monat wieder, wenn wir mal einen festen Termin gefunden haben. Und ich werde dann nächste Woche dann mal ein Video posten, wo ich dann den Großteil meines Barts dann los bin. Ja, ich hatte eine Umfrage bei Instagram gestartet, wer will das sehen? Und haben jede Menge Leute abgestimmt. 83% haben gesagt, wir wollen Kälte mit einem Schnurrbart sehen. Also werde ich nächste Woche
liefern. Mit einem Schnurrbart. Das heißt, der nächste Termin ist dann Schnurrbart für alle, oder was?
Könnte man so machen.
Ich will, dass das Ding endlich wieder
wegkommt. Ja, du machst ihn einfach kürzer. Es bleibt dann eben nur so.
Ja.
Eine Popelbremse.
Macht uns alle wieder jünger.
Nein. Das sieht einfach nur scheiße aus. Sorry. Also,
Ich habe halt noch so die Hoffnung, dass es so einen Effekt hat, so 80er-mäßig Pilotenbrille auf, Tom Cruise oder Goose-Style, ja, Days of Thunder und so ein Scheiß, oder wie hieß er hier mit dem Flugzeugen? Da war doch sein Co-Pilot mit Schnurrbart, der sah cool aus. Und
Top Gun.
Und ich hoffe,
Goose,
dass das so einen ähnlichen Effekt hat.
Also ich habe, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da habe ich ein ganz schlimmes Bild gemacht, da habe ich so ein Schnubbi und nee wieder.
Das Leute, ich finde, ihr driftet gerade völlig ab.
Ja, du hast gesagt, du wolltest noch ein Thema. Genau. Also,
und jetzt haben wir eine schöne Sendung kaputt.
Also mein Problem ist ja, ich wohne ja sehr dicht an Pankow und Pankow ist halt so ein Hipster-Bezirk und da rennen alle mit einem Schnurrbart rum. Und da ich jetzt öfter nach Pankow muss, weil dort Kinderkrabbelgruppe und so, muss ich mich da leider so ein bisschen anpassen.
Aber die Hipster haben doch alle vor ein paar Jahren, da ging es doch um Vollbart, da haben doch alle Hipster Vollbart getragen. Jetzt ist
Schnurrbart.
Echt? Meine Güte. Dann gehen wir mit dem Trend. Wir wollen es sehen.
Go with the flow.
Wir sehen uns nächste Woche mit Schnauzer.
So, nächste Woche? Nee, nächsten Monat.
Ja, aber du mit Schnauzer. Du zeigst uns
ich,
das
ich ja. Ich mit Schnauzer, ja.
Also ich gucke mir erstmal an, wie das bei Kälte aussieht mit dem Schnauzer und dann entscheide ich, ob ich das auch mache.
ja, wieder so eine
ich glaube, ich will das nicht. Ne? Ich will das nicht. Wobei, ich hab das Glück, mein Bart wächst relativ schnell. Also ich bin innerhalb von 2 Wochen habe ich wieder.
Deswegen, Bart ist ein nachwachsender Rohstoff, da kann nichts schief gehen.
Ja, genau. Da kann man sich auch mal kurz hässlich machen.
Richtig. Vor allem einen coolen und gut aussehenden Mann entstellt nichts.
So, das heißt, wir nehmen uns einen Dienstag im November.
Den ersten, den letzten.
Lass uns doch erstmal Tschüss sagen.
Genau. Okay. Alles andere ist ja intern.
Aber wieso? Wenn wir jetzt schon einen Termin hätten, dann würden Leute, die uns zuhören, sagen, oh, guck mal, das ist der Termin. Dann wissen wir schon Bescheid.
Klar. Dann zwingst du dich aber dabei zu sein, Olli.
Ja, dann zwinge ich mich halt dann mal. 12. November.
Hey. 12. November.
Vielleicht hilft das ja auch, dass es dann einfach besser klappt, dass man das auch mal macht, weil sonst ist man ja schnell, ich kann nicht und doch was anderes. 12. November.
12. November.
Der 2. November, der 2. Dienstag im November.
Das ist ja so mittendrin, aber okay, 12. November.
Ja, es ist ziemlich genau in 4 Wochen, 4,5.
Und Review Verbandsarbeit des AFVD der letzten 2 Jahre.
Da wirst du, glaube ich, schlauer als wir.
Nee, also ich würde sagen, die Themen besprechen wir jetzt noch nicht. Wenn wir Daten haben, finde ich das schon super.
Und es bleibt ja dabei, unsere Zuhörer können ja auch gerne Themenvorschläge machen.
Ja, wären wir sehr dankbar für.
Bitte rechtzeitig, damit wir auch noch notfalls ein bisschen recherchieren könnten.
Rechtzeitig heißt 3 Tage vorher.
Das ist der Time.
Reicht. Ja, ist der 12.11. gesetzt jetzt, oder was?
Ja.
12.11. und wir entscheiden das um 21.12 Uhr. Geile Nummer. Dann bis dann.
Okay, Leute, habt Spaß, war schön mit euch und wir hören uns in einem Monat.
Tschüss.
Bis in einem Monat. Tschüss.
Die Coach Potatoes.